LectureCast, der Didaktik-Podcast der Hochschule Makromedia.
Herzlich willkommen zur 79. Episode. Mein Name ist Andreas Seppel-Seeger und ich bin Professor für Medienmanagement am Campus Hamburg. Ein Thema, das mich in meiner eigenen Lehre und Forschung ganz persönlich umtreibt, ist die Nutzung immersiver Medien in Lehr- und Lernkontexten und genau darum soll es heute gehen. Welche Rolle hier das Metaversum oder schlicht VR-Welten in der Hochschullehre spielen können, habe ich Anfang des Jahres in Episode 74 mit dem Kollegen Hennig Thurau von der Universität Münster verhandelt. Weiter zurück in der Vergangenheit, nämlich deutlich mehr als ein Jahr, liegt mein Gespräch mit Bernadette Gold und Julian Winscheid von der TU Dortmund, bei dem 360-Grad-Video als Medienformat für immersives Lernen der Gegenstand war. Nachzuhören in Episode 52. Und noch ein gutes halbes Jahr vorher durfte ich in Episode 45 Ricarda Reimer von der Fachhochschule Nordwestschweiz zu Gast haben, mit der ich über virtuelle Lernorte gesprochen habe. Insbesondere diese drei Episoden bilden eine wunderbare Grundlage für die heutige Folge, in der ich Martin Berger von der Pädagogischen Hochschule Zürich als Gesprächsgast begrüßen darf. Herzlich willkommen, Martin.
Ja, vielen Dank, Andreas, dass du mich eingeladen hast.
Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Martin Berger ist Dozent im Bereich der schulischen Bildung und hier speziell der Berufsbildung und gymnasialen Oberstufe. Nach seinem Studium an der Fachhochschule Nordwestschweiz und der Universität Basel arbeitete er zunächst mehr als ein Jahrzehnt als Lehrer an Berufsschulen und in der Sekundarstufe 1, bevor er zurück an die Hochschule ging und 2016 seine Promotionsschrift unter dem Titel »Die Glaubwürdigkeit der Lehrperson, die Sicht der Lernenden« an der Universität Zürich einreichte und erfolgreich verteidigte. Ich finde das ein wahnsinnig spannendes Thema, über das ich mit dir, Martin, auch gern einmal sprechen würde. Heute soll es aber, wie gesagt, um immersive Medien gehen. Und das ist nicht bloß ein Steckenpferd von dir, sondern du hast dich in verschiedenen Anwendungs- und Forschungsvorhaben an der Pädagogischen Hochschule Zürich, an die du nach deiner Promotion gewechselt bist, der Implementierung von Lerntechnologien in der beruflichen Bildung verschrieben und leitest auch aktuell ein Forschungsvorhaben, das die Nutzung immersiver Medien und hier speziell 360-Grad-Video in der berufspraktischen Ausbildung von Lehrpersonen zum Gegenstand hat. Darauf werden wir in der Folge zu sprechen kommen. Ich will im Rahmen deiner Vorstellung aber nicht unerwähnt lassen, dass du derzeit auch Vizepräsident der Schweizerischen Gesellschaft für angewandte Berufsbildungsforschung bist und dich hier sehr für den Austausch zwischen der Berufsbildungsforschung einerseits und den Akteurinnen und Akteuren der Praxis andererseits einsetzt. Gemeinhin wird dem medienvermittelten Erleben eine besondere Bedeutung für das Lernen beigemessen. Wissen soll, Wissen muss, situiert also mit einem konkreten Anwendungsbezug verknüpft sein, damit es handlungsleitend sein kann. Ist das auch für dich das zentrale Argument, wenn es um den Einsatz immersiver Medien in Lehr-Lernkontexten geht?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja die Möglichkeit, hier Dinge zu erleben. Zum Teil haben wir auch die Möglichkeit, Sachen zu simulieren, Handlungen zu simulieren. Und das ist natürlich sehr interessant, gerade für den schulischen Bereich, wo wir ja handlungsorientiert unterwegs sein sollten, damit wir nachhaltig das Wissen dann auch festigen. Und eben mit dieser Technologie dann diese Handlungsorientierung reinzukriegen, das ist natürlich sehr interessant. Und das war auch der zentrale Grund, wieso ich mich begonnen habe, mit immersiver Lerntechnologie auseinanderzusetzen.
360-Grad-Videos ermöglichen eine freie Wahl der Perspektive. Über eine Virtual Reality-Brille können Betrachterinnen Teil des Geschehens werden und den Unterricht immersiv erleben. Dies öffnet neue Möglichkeiten für die berufspraktische Ausbildung. So ist es auf der Projektwebsite zum eingangs erwähnten aktuellen Forschungsprojekt, dessen Leitung du inne hast, zu lesen. Wie ganz konkret diese Möglichkeiten aussehen, klar, das ist Gegenstand des Projektes, das noch bis zum Ende des Jahres datiert ist. Aber auch wenn das Projekt also noch läuft, kannst du uns vielleicht schon von ersten Erkenntnissen berichten? Was sind das für Möglichkeiten für die berufspraktische Ausbildung?
Also die Möglichkeit, Unterricht in einem 360-Grad-Setting immersiv zu erleben, die ist ja schon eigentlich, die besteht schon lange. Und oftmals sind es dann auch so Vignetten oder Best-Practice-Beispiele, die Lehramtsstudierende anschauen können. Unser Ansatz ist etwas ein anderer. Wir möchten die bestehenden Videografieaufträge, die unsere Studierenden machen an der PH Zürich, die möchten wir untersuchen, inwiefern jetzt mit 360 Grad dieser Technologie hier ein Mehrwert generiert werden kann. Also es geht darum, dass die Studierenden selbst diesen Content, wenn du so willst, generieren, dass sie selbst 360 Grad Videos erstellen und dann für sich, für die Selbstreflexion, aber auch für die Praktikumslehrpersonen, die diese Person begleiten, Unterrichtsvideos haben, wo sie dann eben reflektieren können drin, in einem 360-Grad-Setting.
Und die Reflexion unterscheidet sich deiner Ansicht nach von der, ich sag mal, klassischen Fixed-Frame 16:9-Projektion dadurch, dass ich im Vorfeld noch gar nicht wissen kann, was vielleicht später für die Reflexion in dem Raum entscheidend ist?
Das ist schon eine erste spannende Frage. Wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, den Fokus selbst zu setzen, beispielsweise immer den Charlie anzuschauen oder eben halt die Babette, die gegenüber sitzt, dann könnte es sein, dass Videografieaufträge eher explorativ formuliert sind, dass man nicht sagt, schau auf das und das im Vorhinein, sondern dass man eben explorativ sich überlegt, ja, wo passiert jetzt was Spannendes und dann das fokussiert. Das ist bereits eine Frage, die sich stellt, wenn man dann eben solche Videografie, 360-Grad-Videografieaufträge formuliert.
Das Vorhaben, über das wir hier sprechen, ist explizit als Design-Based Research ausgewiesen. Das heißt, ihr entwickelt Prototypen, die ihr praktisch erprobt, weiterentwickelt und so weiter. Das, was du gerade erzählt hast, ist aber ja in dem Sinne kein Prototyp, weil die Studierenden ja selber Videografien ihres eigenen Unterrichts aufnehmen. Ist das richtig?
Wir verstehen unter Prototyp den Auftrag, der quasi handlungsleitend ist für die Studierenden bei der Benutzung dieser Technologie. Also für uns ist der Prototyp der 360-Grad-Videografie-Auftrag.
Und haben sich daraus jetzt in Bezug auf immersive 360-Grad-Videos, die jetzt zu Lern- oder eben auch Reflexionszwecken eingesetzt werden sollen, für euch übergeordnete Gestaltungshinweise ergeben? Also Hinweise, die ihr den Studierenden mitgibt, wenn sie diese Prototypen erstellen sollen?
Grundsätzlich geht es hier um die Frage, was kann 360-Grad-Video immersiv oder aber auch am Screen, was kann das besser als die herkömmliche Videografie? Und wir haben in einem ersten Analyseschritt haben wir mal die hochschuldidaktischen Bedürfnisse abgeholt, mal die Praktikumslehrpersonen auch befragt, was fehlt euch, was findet ihr wäre interessant. Wir haben die Literatur angeschaut, die technologischen Möglichkeiten haben wir angeschaut und dann auf Basis dieser Gegenüberstellung der eben fachdidaktischen Bedürfnisse und technologischen Möglichkeiten haben wir einen ersten Prototypen gemacht. Und wie vorhin schon gesagt, der Prototyp besteht in einem Auftragsblatt, also der Videografieauftrag, und dort wird auch der didaktische Fokus benannt, auf was soll man denn dann schauen. Und wir haben herausgefunden, oder in der Literatur wird das sehr prominent beschrieben, dass wenn Personen 360-Grad-Videos vom Unterricht anschauen, dann schauen die vor allem auch auf die Lernenden. Es findet also ein Shift von der Lehrperson, Fokus Lehrperson, auf die Lernenden statt. Und das war mal schon mal interessant, und das war auch der Grund, wieso wir den ersten Prototypen so formuliert haben, dass sie eben die Lernenden anschauen, zentral, und diesbezüglich dann auch eher in die Tiefenstruktur, also anschauen, inwiefern die kognitive Aktivierung, die ja sehr zentral ist für die Unterrichtsqualität, inwiefern kognitive Aktivierung hier sichtbar wird. Also wir haben den ersten Prototypen aus fachdidaktischer Sicht so formuliert, dass es um die kognitive Aktivierung von Lernenden geht.
Nun spielt ja auch die Position der Kamera im Raum eine Rolle. Also es macht sicher einen Unterschied, ob ich eine 360-Grad-Kamera in der Mitte des Raumes platziere oder vorne am Pult oder in der Ecke. Gibt ihr den Studierenden auch entsprechende Hinweise, dass quasi auch eine möglicherweise Vergleichbarkeit über den einzelnen Prototypen hinaus gegeben ist, oder lasst ihr das offen?
Du sprichst etwas sehr Wichtiges an. Es haben sich relativ schnell zwei Schienen ergeben, wo wir Fragestellungen hatten und dann eben auch Gestaltungshinweise suchten. Die eine Schiene habe ich vorhin angesprochen, da geht es um hochschuldidaktische, um fachdidaktische Fragestellungen, auf was schauen. Und die andere Schiene, die größer als erwartet wurde, ist schlussendlich die technologische Schiene. Also eben, wo stellen wir diese 360-Grad-Videokamera hin? Das ist aber bloß eine von vielen Fragen. Es stellt sich auch die Frage, wie ist es mit dem Ton? Braucht es zusätzliche Raummikrofone? Braucht es Mikrofone an den Lernenden, die man explizit beobachten will? All diese Geschichten, die haben uns sehr umgetrieben, und das war dann auch sehr spannend. Dann der erste Prototyp war also nicht bloß ein Auftragsblatt, sondern es war auch ein Koffer mit Hardware. Zusätzlich zu diesem Koffer war eine Anleitung, wie diese Hardware benutzt werden soll. Und wir haben dann auch im ersten Zyklus dieses Prototypings haben wir sehr viel Unterstützung geleistet, technische Unterstützung. Also wir haben uns einfach die 360-Grad-Kameras zurückgegeben und wir haben dann alles für sie übernommen. Wir haben sie auf die Brillen gespielt, wir haben sie auf die Clouds gespielt und so weiter. Und das hat gut funktioniert, aber ist natürlich, wenn man es dann breit ausrollen möchte in einer pädagogischen Hochschule, ist es dann nicht mehr wirklich praktikabel. Und deshalb haben wir dann in der zweiten Iteration, also im zweiten Zyklus, haben wir dann begonnen, vor allem bei der technologischen Schiene zu schrauben, dass wir vereinfacht haben, das Equipment, dass wir auch den Anspruch haben jetzt, dass die Studierenden selbstständig diese Daten auf die Brillen spielen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, es ist sehr viel Technologisches geschehen, also viele Gestaltungsmerkmal, wenn man so will, haben wir dort jetzt Erfahrung gemacht. Aber natürlich ist das Fachdidaktische natürlich auch, und da sind wir auch unterwegs, das ist auch wichtig.
Ich will nochmal den Fokus legen auf das Thema Immersion, also das Eintauchen der Nutzerinnen und Nutzer in ein visualisiertes Geschehen, mit dem das Gefühl dann auch verbunden ist, wirklich an einem Ort oder ja gegebenenfalls auch in einer Zeit zu sein. Bei deinen Projekten, wenn ich das richtig gesehen habe, habt ihr stets, und du hast es auch gerade so gesagt, mit Head-Mounted Displays, also VR-Brillen, gearbeitet. Welche Rolle spielt deiner Erfahrung nach das Endgerät? Also ist so eine VR-Brille wirklich die Moderator-Variable für ein immersives Erlebnis, oder geht das auch am Notebook, Desktop oder Tablet?
Also bei der Wahl der Technologie, du sprichst ja die Wahl der Technologie an, und die sollte sich ja primär an den Lernzielen orientieren, die wir verfolgen. Und wenn es darum geht, ein Geschehen einfach mal zu erleben als Betrachterin, dann ist natürlich 360-Grad-Videografie ist sehr interessant, also auch in der Berufslehre oder wenn wir Lernende haben und wir wollen die mal in ein komplexes Warenlager von Amazon oder sowas, dass sie das mal erfahren, diese Abläufe und so weiter, dann ist es natürlich sehr interessant, wenn man ihnen eine Brille geben kann und sie dann dort reinsetzen kann und ihnen sagen, schaut euch mal um und schaut mal oben links und so weiter. Aber hier haben wir das Problem, dass wir kaum Interaktionen haben. Und wenn es um Handlungskompetenzen geht, um das Anwenden von Wissen, dann ist Interaktion sehr, sehr interessant, und dann landen wir eben relativ schnell in computergenerierten Welten, wo ich dann wirklich mich bewegen kann, wo ich drücken kann, wo ich auch sprechen und kommunizieren kann. Und natürlich ist es viel aufwendiger, das dann zu produzieren als 360-Grad-Videos.
Du hast es jetzt schon angeteasert und den Ball nehme ich sofort auf. Wir haben bisher über 360-Grad-Video gesprochen, also dein aktuelles Projekt. In einem anderen Projekt, das du vor gut anderthalb Jahren abgeschlossen hast, da ging es aber um virtuelle Lernumgebungen, die eben anders als 360-Grad-Videos eine Interaktion mit den Gegenständen der Virtualität erlauben und die Nutzer dann auch in die Lage versetzen, manipulativ auf das Geschehen einzuwirken. Ist es für dich eine Budgetfrage, ob man auf am Computer generierte virtuelle Welten oder, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur auf die Abbildung der Wirklichkeit in Form von 360-Grad-Videos setzt, in denen sich Nutzer zwar umschauen, aber eben nicht auf den Ablauf oder das Geschehen Einfluss nehmen können? Oder spielen hier mehr noch die intendierten Lernziele und auch die konzeptionelle Einbindung oder Rahmung eine Rolle?
Wenn ich interagieren will, dann muss ich natürlich beginnen, computergenerierte Welten zu machen. Und die Budgetfrage, die stellt sich natürlich immer. Aber jetzt bei diesem Projekt, das du angesprochen hast, zeigt sich, dass die Kosten, eine solche Lernumgebung zu bauen, die sind sehr schnell dann auch wieder, die hat man relativ schnell wieder gewonnen, wenn man sieht, was es eben bieten kann. Also wir haben konkret, eine Handlungskompetenz simuliert, die Elektrofachpersonen ausführen müssen. Und zwar ist das Überprüfen von elektrischen Installationen. Und das machen die normalerweise, sollten sie im Betrieb machen. Aber leider sind die Lernenden oftmals dann schon eine Baustelle weiter wieder am Kabel reinziehen, wenn es darum geht, die fixfertigen Installationen zu überprüfen. Also da haben wir das Problem, dass das in der beruflichen Praxis das zu wenig geübt wird. Und wir haben das Problem, dass dann in der Schule das zwar theoretisch besprochen werden kann, aber das Handlungsorientierte fehlt. Und wir haben genau diese Handlungskompetenz haben wir simuliert und wir haben nicht bloß die Simulation gemacht, sondern wir haben das auch pädagogisch gerahmt. Und das ist oftmals etwas, das etwas untergeht, wenn es um den Nutzen von VR geht. Man spricht immer von Immersion und so weiter, aber es ist grundsätzlich auch interessant, dass man in einer solchen Welt auch geführt wird, dass man nicht bloß die Simulation programmiert, sondern auch quasi die Pädagogin, die einem oder der Pädagoge, der einem hier leitet. Und wir haben sehr gute Ergebnisse gehabt, also diese Kompetenz, die ich vorhin angesprochen habe, die ist auch Teil der Abschlussprüfung. Und der Elektroverband hat wirklich Probleme dort, weil viele Abschlussprüfungen wirklich diesbezüglich sehr schlecht ausfallen. Und mit der Lernumgebung, die wir gemacht haben, konnten wir es erreichen, dass die Leute, die mit VR üben konnten, eine wesentlich bessere Prüfung absolvieren. Und jetzt hat der Verband, der Schweizerische Verband der Elektrobranche, hat tatsächlich jetzt auch das aufgenommen und wird jetzt diese Lernumgebung auch breit ausrollen. Und du kannst jetzt selber rechnen, wenn es um Kosten geht. Jede Lehre, die nicht erfolgreich abgeschlossen wird, kostet natürlich je nachdem sehr viel Geld. Auch das Trainieren mit einer Fachperson im Rücken kostet sehr viel Geld. Und wenn man das dann beginnt zu rechnen, dann werden die Kosten der Produktion werden relativ sehr klein.
Ich bleibe trotzdem nochmal bei der Budgetfrage. Im ersten großen E-Learning-Hype am Ende des letzten Jahrhunderts war Content King. Und die Verstetigung entsprechend contentorientierter Projekte scheiterte nicht zuletzt häufig daran, dass der Aktualisierungsaufwand, um die produzierten Inhalte zeitgemäß zu halten, unverhältnismäßig groß war. Siehst du ein solches Problem auch bei immersiven Lernmedien, also sei es VR-Umgebung, sei es 360-Grad-Video?
Ja, natürlich haben wir da auch das Problem. Und ein wesentliches Problem bei solchen Forschungen ist ja auch, dass man in einer Forschung einen Prototyp baut und diesen Prototyp noch evaluiert und herausfindet, dass der sehr wirksam ist auf das Lernen, aber dass dann das Projekt endet. Und ich spreche da jeweils von einem Prototypensterben, wo man überall sieht, wie das läuft. Und deshalb ist es bei solchen Forschungen ist es wichtig, dass man eben den nächsten Schritt auch noch mitdenkt, dass wenn man einen Prototypen baut, auch darüber sich unterhaltet, wer denn schlussendlich diesen Prototyp weiter betreibt, wer allenfalls diesen Prototypen kommerzialisiert und dann bereit ist, in einem Business Case quasi den Bildungsträgern auch zu warten, zu verkaufen. Und das ist, glaube ich, sehr zentral, dass man nicht bloß die Effektivität von solchen Lernumgebungen im Blick hat, sondern die Implementierung auch dabei mitdenkt. Und deshalb ist Design-Based Research natürlich ein sinnvolles methodologisches Gerüst, weil da geht es ja darum, eng mit der Praxis zusammenzuarbeiten, mit dem Ziel, dass man die Praxis eben auch verändert. Also, ja.
So breit das Themenspektrum dieses Podcasts auch ist, also gleichwohl innerhalb der Hochschuldidaktik, am Ende stelle ich trotzdem allen Gästen immer die gleiche Frage, nämlich die nach dem Teilen von drei basalen Tipps für gelingende, gute Hochschullehrer. Und natürlich kriegst du diese Frage heute auch. Martin, was sind deine drei Tipps?
Ja, ich wusste natürlich, dass du mich diese Frage stellst und ich habe dann lange überlegt, was soll ich denn da sagen? Weil es kommt etwas pathetisch daher, was ich mir im Kopf ist, aber es ist einfach so. Also der erste Tipp ist, dass man ja Freude hat an dem, was man inhaltlich arbeitet gemeinsam. Und es geht aber auch darum, dass man Interesse hat an den Personen, die, mit denen man zusammenarbeitet. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich finde es sehr wichtig, dass man einen gewissen Anspruch hat, einen Qualitätsanspruch an das Lernen und an die Lehre. Also, dass man das einfordert, dass man auch selbst als Dozent den Anspruch hat, wirklich was gut zu machen. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist eher so ein didaktisches Ding, nämlich, dass man angeeignetes Wissen praktisch versucht anzuwenden. Sei das mental, sei das in Diskussionen, sei das aber auch eben mit immersiven virtuellen Anwendungen.
Da hast du den Bogen zurückgeschlagen zum Thema unseres Gesprächs, Martin. Ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch.
Dankeschön.
Vielen Dank an der Stelle natürlich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer für das Interesse. Ich hoffe, Sie und euch in der kommenden Episode wieder dabei zu wissen. Bis dahin, Ihnen und euch eine gute Zeit, wo immer ihr auch zugehört habt.
LectureCast, der Didaktik-Podcast der Hochschule Makromedia.
Wiederhören.